sind zwei Welten, keiner wirklich kann.
Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zwei-Welten-Podcast mit mir, Samuel, und dem lieben Lukas. Lukas, schön, dich zu sehen.
Jo, grüß dich, Samuel.
Wir sprechen heute über das Thema Tod. Ein Thema, was vielleicht nicht gleich als allererstes auf der Hand liegt, aber ein Thema, womit ich mich jetzt in letzter Zeit tatsächlich intensiver beschäftigt habe, weil ich war beim Hoffnungsfestival von ProChrist, so heißt es, und da habe ich über meine Krankheit, über meinen Diabetes gesprochen und auch was das mit meiner Lebensperspektive macht. Also und auch die Frage quasi Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und ich fand es spannend, mich da mal wieder damit zu beschäftigen, weil ehrlicherweise hatte ich mich länger nicht mehr wirklich damit inhaltlich beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas. Das ist irgendwie kein Thema, wo man sagt, ja, auf dem Dienstagnachmittag denke ich mal drüber nach, wie es so läuft. Aber ich will gerne mit dir heute so darüber sprechen, an was glaubst du? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Hast du dich schon mal mit Tod intensiver beschäftigt? Was sind so deine Gedanken da dazu?
Große Folge, großes Thema. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwie in einer Folge irgendwie behandeln können. Ich habe auch echt Respekt vor diesem Thema jetzt gehabt, darüber zu sprechen. Ich dachte so, oh, wollen wir das echt anpacken, das heiße Eisen. Aber es gibt eine ganze Menge dazu zu sagen und vielleicht nur ganz an der Stelle, ich weiß ja nicht, inwieweit sich diese Podcast-Folge entwickelt, wenn das für euch beim Zuhören irgendwie ein bisschen der Schuh drückt und ihr merkt, oh, irgendwie, nee, irgendwie fühle ich es gerade nicht, dann skippt die Folge ruhig, macht Pause oder hört zu einem anderen Zeitpunkt mal weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Gespräch sich entwickelt. Ich habe den Anspruch aber, und ich hoffe, dass es auch sich so entwickelt, dass es eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Folge sein wird und eben nicht so dieses, Tod und dann drückt uns überall es fest auf die Schultern und so, sondern dass es wirklich etwas ist, weil darüber reden wir jetzt auch gleich. Für mich ist es tatsächlich eine sehr hoffnungsvolle Thematik.
Ja, ich habe auch darüber gesprochen, also hoffnungs- oder zuversichtlich leben, weil der Tod nicht das Ende ist. Und das setzt ja schon relativ viel voraus oder vor, dass ich als Christ daran glaube, dass mein Leben hier auf dieser Erde ein Teil ist und dass es danach weitergeht. Ja. Wie genau, ne? Die Bibel macht ja da auch verschiedene Aussagen dazu, ne? Was das genau dann sein wird, wie auch immer, weiß ich nicht im Einzelnen, ne? Aber ich bin fester Hoffnung und sehr zuversichtlich, dass wenn ich mal sterbe, sozusagen mit 95, keine Ahnung, dass sozusagen das Leben hier auf der Erde endet, aber dass es in irgendeiner Art und Weise weitergeht.
Ja, in das glaube ich auch.
Ja.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, ach nö, Klappe zu, Affe tot, danach kommt nichts mehr, ewiges Schwarz und ich bin weg. Und das kann ich mir aber auch gar nicht vorstellen, dass es so ist, weil dafür ist das Leben zu sehr ein Wunder, dass die Schöpfung und die Erde, auf der wir hier leben, so perfekt aufeinander abgestimmt ist, dass die Naturgesetze funktionieren und so weiter. Mhm. Das ist alles so in sich stimmig und so in sich ein Wunder, dass ich sagen kann, das kann nicht einfach so mal so entstanden sein und dann am Ende, ja, Tschüssikowski, und dann ist alles ewig schwarz und rum und so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Und sich damit zu beschäftigen, um die Frage zu beantworten, ja, ich beschäftige mich permanent damit tatsächlich, mit dem Thema. Ich stehe mit existenziellen Lebensfragen morgens auf und gehe abends mit existenziellen Lebensfragen ins Bett. Und ich glaube, deswegen habe ich auch herausgefunden, dass es so eine gewisse Melancholie auch in meinem Leben schwebt, weil es einfach Themen sind, die kannst du nicht beantworten sofort. Und deswegen, was wir hier machen, glaube ich, wenn wir darüber sprechen, ich würde nie sagen, dass ich die Antwort über Dinge habe, sondern ich würde sagen, ich bin und bleibe ein Suchender, egal wie viele Antworten ich habe. Und auch beim Thema Tod.
Ja, ich bin gespannt auf deine Antworten.
Lass uns mal ein bisschen tiefer, also nicht
ja,
so,
sehr gerne.
Das ist jetzt da, genau, das ist ja so ein bisschen so, wie, ich meine, jeder Mensch wird sterben. Wir haben es ja gesellschaftlich auch wirklich exzellent geschafft, das Thema, soweit es geht, aus Alltagsfragen rauszuhalten. Mhm. Ich war vor 2 Jahren, habe ich das sehr real miterlebt. Ich war nämlich dabei, als mein Opa gestorben ist. Mhm. Zum Zeitpunkt seines Todes war ich im Raum anwesend. Und das mitzuerleben, das hat was mit mir gemacht. Weil da habe ich gemerkt, ich hatte noch so meine letzten 10 Minuten mit meinem Opa am Sterbebett quasi, und der war nicht mehr ansprechbar, der war komplett in einer anderen Sphäre, würde ich sagen. Der hat zwar geatmet, sein Atem hat sich aber schon verändert und so, Augen zu, und irgendwo, du merkst, da ist, okay, das ist ein Prozess, das kennst du so nicht. Aber ich habe trotzdem noch einfach mit ihm gesprochen so und habe auch meine letzten Worte ihm noch so sagen können. Und dann waren wir so im Kreise der Familie, hat er wirklich seinen allerletzten Atemzug gemacht. Und das war so ganz besonders auch, das mitzuerleben, weil es war ja wirklich so, dass alles, der komplette Atem verlässt den Körper. Das heißt, du machst nicht so ein Ausatmen, sondern du machst wirklich ein. Und das alles, was da drin ist, fließt aus dir raus.
Das ist krass. Ich merke schon, okay, Lukas, du bist auf jeden Fall für Deep Dive. Magst du das beschreiben, die Situation? Du hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie sich das für dich angehört oder gefühlt hat. Du warst quasi da und dann gab es wie einen ewig langen Ausatmer.
Genau. Der war gar nicht so laut oder so, ne? Aber du hast so gemerkt, da atmet er nicht mehr ein. Sondern es ist so ein Ausatmen. Und dann blieb einfach nur noch, und das fand ich so spannend, es blieb nur noch die Hülle zurück. Und dann war der Opa auch nicht mehr mein Opa. Also das, ja. was da lag, das war wirklich nur noch eine Hülle. Und das, was aber der Opa war, das war das, was in ihm drin war. Das war das, was ihn ausgezeichnet hat. Und das war aber plötzlich einfach nicht mehr da. Das war weg. Ja, also wie eine geistige Ebene. Durch den Atem symbolisiert, war das nicht mehr in diesem Körper drin.
Aber wie hat sich das für dich angefühlt? Weil du hast doch, so gehe ich davon aus, dein Leben lang das in Kombination gesehen. Also ich sehe jetzt Menschen auch immer in Kombination mit ihrem Körper. Ich sehe da jetzt nicht nur nicht nur die inneren Werte oder nicht nur die Seele oder was du gerade auch beschrieben hast, sondern du hast da immer auch den Bezug zum Körper. Ist das nicht trotzdem ein fremdes Gefühl, wenn sich das trennt? Wie du es gerade beschrieben hast?
Ja, absolut. Also was ich nicht mehr machen konnte, ich konnte nicht mehr danach den Opa irgendwie anfassen oder so. Also dann sind da noch ein paar Familienangehörige einfach hin, haben nochmal so über die Stirn gestreichelt oder so, seine letzte Berührung irgendwie. Ne? Das konnte ich nicht mehr. Es hat sich für mich ganz fremd und komisch angefühlt, weil der Körper ja auch ganz schnell auskühlt und so eine Totenstarre auch verfällt.
Ja.
Und dieser leblose Körper ist echt, wo du denkst, okay, das ist nur eine Hülle, das ist das Äußere, was wir hier haben. Mhm. Das ist uns nur für eine Zeit lang gegeben auf dieser Welt und den verlassen wir. Also es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre da etwas aus dem Körper verlassen worden. Und das Eigentliche, das, was nämlich dem Körper Leben gibt, das lebt weiter, nur nicht in dieser Dimension, in dieser Welt, sondern, und das ist für mich dann tatsächlich etwas sehr Geistiges.
Ja.
Und die komplette Bibel ist etwas Geistiges. Die komplette Zuwendung zu Gott, das komplette Leben mit Gott ist ein geistiger Weg. Und der drückte sich aber dann eben als Tod aus, als Schwelle. Also ich habe es als Schwelle erlebt, dass ich so dachte, ja, das lebt jetzt weiter. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass das, was da aus dem Körper kommt, das lebt weiter. Aber der Körper bleibt zurück.
Also hast du Tod als etwas erlebt, was nicht... Also da endet schon etwas, der Körper, ne? Der endet da, der hat da sein Ende. Aber eher als ein Übergang, als eine Umformung, als...
Ich sehe das so, dass wir geistige Wesen sind. Körper, Geist und Seele, sagt man ja so schön. Und den Körper haben wir, den können wir sehen und spüren und anfassen. Die Seele können wir auch spüren, in gewisser Weise. Schwierig wird es bei dem Thema Geist, weil du nicht genau greifen kannst, was ist Geist eigentlich.
Wie fühlt sich deine Seele an?
Die Seele ist ja Ausdruck meiner Persönlichkeit, Ausdruck meiner Einzigartigkeit, wenn man so will. Die Seele kann leiden. Die Seele kann Freude empfinden. Nicht umsonst sagen wir, wenn wir zum Psychologen gehen, meine Seele ist erkrankt und braucht Heilung. Weil Seele ist letzten Endes der Ausdruck deiner Lebendigkeit.
Weil wir letzte Woche das Thema Wut hatten, ist es kombiniert mit Emotionen?
Ja, durchaus. Also ich würde sagen, Seele ist auch, da findet auch Sitz der Emotion statt. Seele ist auch, ich würde sagen, der Sitz der Seele ist im Herzen. Unter anderem. Und da findet alles statt an Gedanken, die du hast, an Emotionen, die du hast, an Gefühlen, die du hast. Und der Geist ist das, was dich komplett durchdringt, was dich mit einer anderen Dimension auch verbindet. Ich glaube, dass der Geist deine Seele beeinflusst. Also du bist eine Seele, du bist die Seele und der Geist, und das ist ja auch das Schöne im Christentum, dass man an einen Heiligen Geist glaubt, ein Geist von Gott, der dich berühren kann. Der Einfluss nehmen kann auf dich. Geist ist im Sinne von auch sowas wie eine Haltung, eine Gesinnung, eine Einstellung, die durch den Geist passiert. Also wenn der Geist Gottes deine Seele berührt, dann tickt die Seele anders, als wenn sie nicht vom Geist Gottes berührt wird. Ja, und es gibt auch, und das würde ich sagen, also es gibt ja verschiedene Haltungen, Einstellungen, Gesinnungen, Geister, das klingt immer so spooky, so nach dem Motto irgendwie so Ghostbusters. Aber das ist es ja nicht.
Ja,
und
interessant.
Und für mich ist der Tod ja eine Schwelle, wo wir komplett zu geistigen Wesen werden. Also wo sich diese geistige Dimension komplett offenbart. Wenn wir geboren werden, das ist ja so schön. Ich glaube ja, wenn wir geboren werden, der erste Lebensschrei eines Babys ist für mich so symbolisch dafür, dass der Lebensatem Gottes in den Menschen fährt. Die Lebenskraft Gottes kommt in den Menschen. Der erste Atemzug eines Kindes, da fährt der Lebensatem, der Lebensgeist Gottes fährt ein und das Kind schreit erstmal, weil es die Lebenskraft spürt. Aber auch, weil die Seele plötzlich merkt, oh, ich bin ja getrennt plötzlich von meiner Mutter. Ne, vorher schön eins sein, schön im Warmen eingebettet, verbunden, Nabelschnur, ich bekomme alles, was ich brauche.
Alles ist perfekt, ja.
Alles ist perfekt. Und dann Geburt, zack, Nabelschnur durch und dann schreit das Baby nicht nur wegen Kälte und Licht, sondern weil es plötzlich merkt, oh, ich fühle Distanz, ich fühle getrennt sein. Ich bin nicht mehr eins mit der Nähe und Verbundenheit meiner Mama. So, und das ist der erste Schmerz der Seele, der notwendig wird, so glaube ich, der notwendig wird, dieser Schmerz, damit die Seele sich ihr Leben lang auf die Suche begibt nach Nähe und Verbundenheit. Mit, und dann, das ist für mich dann die christliche Antwort, mit Gott am Ende des Tages. Weil die Seele wird immer versuchen, im Laufe ihres Lebens diesen Schmerz der Trennung zu überwinden, und sucht nach Nähe und Verbundenheit und sucht es in Menschen, wird auch immer wieder verletzt werden. Und da ist natürlich auch möglich, dass man Nähe und Verbundenheit mit Menschen spürt. Aber ich glaube, diese vollkommene Nähe und Verbundenheit, da wo die Seele hingehört, die Seele gehört in größere Hände. Und die gehört für mich in Gottes Hände. Und da ist sie aufgehoben. Und dieses Einssein mit Gott ist schon in diesem Leben möglich. Deswegen, das ist so toll, dass Jesus auch spricht, eine Geburt aus Gott. Und Paulus sagt eine Geburt aus Geist. Das ist in diesem Leben schon möglich. Und das ist für mich auch Christsein. Christsein bedeutet für mich nicht, nur an Gott zu glauben, sondern sich von ihm berühren und verwandeln zu lassen.
Ja, ja,
und, Johannes, ich rede die ganze Zeit, aber wenn wir jetzt Johannes-Evangelium
nehmen. Ist die Predigt zu Ende.
Genau, wenn wir jetzt Johannes-Evangelium nehmen, da steht Gott ist Geist und Gott ist Liebe, steht da auch, 1. Johannesbrief. Das bedeutet, ich glaube nicht nur an Gott, in Klammern Geist und Liebe, sondern ich lasse mich auch von Geist und Liebe berühren und verwandeln, dass ich in diesem Leben schon zu einem weitestgehend geistigen Wesen werden kann, was dann durch den Tod nur noch in die Gemeinschaft aufsteigt. Und das ist ja letzten Endes das, was Christsein am Ende ist.
Ja, ich hatte gerade so ein Bild dazu, wenn man sagt, okay, der Geist ist quasi auf der Suche, ist wie so ein Empfänger, der nach dem Sender sucht sozusagen. Und dass man sagt, okay, dieses Geistestaufe oder wie man auch immer das
Geistestaufe, sagt.
Geistestaufe, ja. Davon spricht ja auch die Bibel. Dass man sagt, okay, da ist Sender und Empfänger connected. Zack, haben sich gefunden sozusagen. Das finde ich sehr spannend. Und ich habe ja auch erzählt, der landeskirchliche Ansatz ist oft ein kognitiver, der halt an seine Grenzen kommt. Ne? Der halt das ein Stück weit nicht verneint, das glaube ich nicht, aber halt einfach vernachlässigt und dieses Thema oft nicht besprochen wird. Es gibt ja auch das Thema Taufe, ist ein extrem umstrittenes Thema unter Christen. Ne? Was bedeutet jetzt Taufe? Was ist eine Wiedertaufe? Was ist eine Geistestaufe? So, ne? Was ist einfach ein Ritual? Ne? Da vermischen sich diese Ebenen auf jeden Fall extrem. Ich habe da keinen Widerspruch, dem, was du sagst. Ich würde es nur weiterdenken. Jetzt leben wir in einem christlichen Land. Bedeutet, wir haben, weiß gar nicht, wie viele Leute in Deutschland Christen sind, aber es ist auf jeden Fall ein zweistelliger Millionenbereich. Auf jeden Fall. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wir haben da eine Hoffnung. Wir haben da sozusagen etwas. Wir sind, als Kirchen haben wir eine Antwort quasi auf diese existenzielle Frage oder auf dieses existenzielle Suchen gefunden. Jetzt sehe ich es aber trotzdem nicht gesellschaftlich so. Also ich sehe es nicht, dass wir mit dem Thema Tod offen umgehen würden. Sondern meine Erfahrung mit Tod, Beerdigungen, war eher ein brutal ritualisiertes, schweres, am besten ist es schnell vorbei und wirklich schnell wieder zurück so und Emotionen zulassen, auch eher ritualisiert. Also für mich ist das beste Beispiel so, du hast dann die Angehörigen, so, die, also quasi die in erster Reihe, und dann musst du da so vorgehen und mein herzliches Beileid wünschen und so, und dann kriegt ihr das und dann gesagt, das ist so hart ritualisiert. Ich meine, Rituale sind an sich ja gut, ne? Aber das ist so, ich erlebe da mehr Schwere als Hoffnung. Hab bis jetzt so.
Ja. Also so. Ich, ich finde das total erklärbar, warum es in unserer westlichen Kultur so ist. Du hast gerade sogar selber gesagt, dass wir so voll kognitiv daran gehen und auch Kirche so voll, mit ihrem Verstand, und dass es verstandesmäßig daran geht. Und das ist für mich auch die Erklärung dafür, warum du das so empfindest, wie du es empfindest, weil wir das komplett versucht haben. Wir haben versucht, eine nicht greifbare geistige Dimension und eine geistige Welt zu verstandisieren. Etwas mit dem Verstand zu greifen. Und da ist der Westen so genial drin. Die Kultur ist so verkrampft da drin, Dinge immer in Konstrukten, Strukturen und mit dem Verstand zu denken.
Jedes Mal. Man merkt ja, die Seele rebelliert. Ich kann ja 20.000 Mal darüber nachdenken und sagen, okay, ich glaube daran, ich habe mir das jetzt zurecht gedacht und wie verstandisiert, wie du es gesagt hast, geiles Wort, dass jetzt dieser Mensch bei Gott ist. So, ne? Das kann ich 2 Milliarden Mal denken. Aber ich fühle in mir bei Beerdigungen doch was ganz anderes, oder? Und dann passiert da so, das ist so eine Rebellion zwischen, weiß ich nicht, das, was ich denke und das, was ich aber fühle irgendwie.
Ja, und ich finde, das geht vollkommen zusammen. Also ich würde, natürlich ist die Seele traurig. Also die Seele ist ja, die kennt die Trauer, weil die Trennung ist ja real. Das ist ja nun mal auch Teil des Spiels, leider, in Anführungsstrichen, auf dieser Welt. Diese Welt hier ist eine Welt der Form, wo wir immer eine Erfahrung des Getrenntseins machen. Ich stecke in diesem Körper drin und du steckst in deinem Körper drin. Und natürlich ist das dramatisch für uns, weil wir fühlen uns irgendwie getrennt von dem Ganzen hier. Aber die Wahrheit ist, das ist zumindest meine Überzeugung, wir sind nicht getrennt. Im Geist sind wir nicht getrennt. Im Geist sind wir nicht getrennt von Gott und auch nicht getrennt untereinander. Man sagt ja nicht umsonst Glaubensbruder, Glaubensschwester. Ja, da ist ja eine Verbindung da.
Bruder und Schwester im Geiste, der Formulierung bin ich oft begegnet.
Genau. Aber ich finde das eigentlich recht treffend und das schließt aber nicht aus, dass trotzdem deine Seele sich ja getrennt fühlt weiterhin. Hm. Dass der Schmerz der Trennung da ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Paulus schreibt, dass er sagt, am liebsten möchte ich jetzt schon im Himmel sein. Warum bin ich denn noch hier? Das ist der Schmerz der Seele, der sich nach der Seele und nach der Verbundenheit sehnt, aber merkt, ich bin noch hier, ich bin noch getrennt. Und das darf auch wehtun. Und deswegen bitte weine und trauere darüber, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da ist. Das ist ein Schmerz und bitte, bitte Seele, bring das vor Gott, heul dich aus, bring das vor Menschen, leb diese Trauer auf, weil sonst wird die Seele auch irgendwann krank.
Finde ich auch. Also Emotionen müssen gefühlt werden und das würde ich 1000% unterstreichen. Wenn du traurig bist, dann erlebe die Trauer. Und Rituale sind oft etwas, die das nur in den Rahmen pressen. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich erlebt. Ich habe davon gehört, mir wurde davon berichtet, als jemand quasi in weiteren Verwandtschaftskreis quasi gestorben war, relativ jung. Und der hatte eine relativ junge Tochter, dass die auch eine Sterbebegleitung hatte. Also eine Frau, die das sozusagen mit begleitet hat. Das Mädchen war halt noch ein Kind, ne? Und da ganz, ganz viele verschiedene kreative Formen da gefunden wurden. Ja. Und das auch zu verarbeiten, das finde ich mega. Ja. Weil du, glaube ich, mit zünde mal eine Kerze an und schmeiß mal eine Blume ins Grab und was weiß ich, ne? Da, glaube ich, an Grenzen kommst oder halt das gar nicht so richtig auffangen kannst. Vor allem zeitlich, ne? Ich finde es so krass, als mein Opa gestorben ist, hat meine Oma, dass sie wie ein Trauerjahr hatte, ne? Dass sie ein Jahr lang, oder bei vielen, die tragen dann ein Jahr lang schwarz, die trauern wirklich ein Jahr lang, ne? Und in unserer schnellen Gesellschaft weiß ich nicht, ob das, ne? Ob das noch gemacht wird, ob man sich diese Zeit dafür nimmt.
Du kriegst 3 Tage vom Arbeitgeber, darfst du zu Hause bleiben.
Ist es so?
Und dann, ja, du kriegst ein paar Freistellungstage und dann sollst du wieder da sein und dann geht's weiter. Ja, total verstandes, das ist das Wirtschaftskonzept auch.
Wird aber der Sache nicht gerecht, ne, weil Trauern braucht einfach Zeit.
Das war früher ganz normal, das Trauerjahr. Schwarze Kleidung.
Ja.
Das war ganz normal.
Ich will nochmal kurz, ja, also fände ich auch gut, wenn das so normal wäre, dass man wirklich sich Zeit nimmt. Ich will nochmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast, was Paulus gesagt hat, dieses, ich möchte am liebsten jetzt schon im Himmel sein. Mhm. Du auch? Oder nicht? Also, weil das ist, finde ich, eine spannende Frage, weil um darauf zurückzukommen, was ich eingangs sagte, so. Also ich würde jetzt schon gerne noch bis 95 leben. Vielleicht 95 nicht, aber bis 70. Ich habe schon noch Pläne.
Das ist eine sehr spannende Frage. Also früher, Glaube, Gott und Kirche, wir haben ja eine Folge drüber gemacht, da habe ich ja auch schon mal gesagt, sowas wie, dass ich als Kind gedacht habe, ich werde irgendwie als Märtyrer sterben und was mache ich überhaupt hier noch auf dieser Welt, wenn wirklich nichts einen bleibenden Wert hat, ne? Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, nicht auf der Erde. Was mache ich denn überhaupt hier noch, wenn Gott bei hier alles blöd ist und bei Gott alles gut, was mache ich hier denn noch? Also ich sag mal so, ich bin schon sehr neugierig, was nach dem Tod kommt. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Ich mag nur den Prozess des Sterbens nicht. Also da wünsche ich mir, dass Gott da echt gnädig ist, auch mit meinem Leben und mir da eine Sterbephase schenkt, die möglichst human und schnell und irgendwie ohne Leid funktioniert. Das wäre wirklich schön.
Verstehe ich voll.
Ne? Was danach kommt, habe ich totale Neugierde. Mhm. Ja. Und tja, ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, da bin ich jetzt so drauf gekommen, wenn ich jetzt immer diese Melancholie in mir trage, ach, ich würde so gern bei Gott sein, ach, ich würde so gern beim Herr sein, dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dann würde ich eigentlich mein Leben verneinen. Und wenn ich das tue, dann tue ich Gott auch keinen Gefallen, weil er hat mir das Leben geschenkt.
Voll.
Also ich bin hier, um auch in gewisser Weise mein Leben wertzuschätzen und mein Leben zu leben und meine Seele all diese Erfahrungen zu machen, die ein Mensch mit der Seele eben machen kann. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich wäre jetzt lieber gerne bei Gott, dann glaube ich, tue ich mir keinen Gefallen und auch Gott nicht. Mhm. Dann würde er sagen, Mensch Lukas, ich habe dir doch ein Leben geschenkt, damit du es lebst.
So ähnlich geht auch meine Argumentation, wenn wir jetzt von einem Schöpfergott ausgehen, ne, der quasi die Erde und uns gemacht hat und quasi uns dieses Leben hier geschenkt hat mit all den Dingen, und in der Bibel stehen so viele Anweisungen für ein gelingendes Leben, ne? So, da stehen keine Anweisungen für das Beenden des Lebens, ne? Sondern so verschiedene Dinge, okay, wie kann man Leben gelingen?
Genau, mit Gott.
Genau,
Leben mit Gott.
Leben, dann sehe ich das auch total als lebenswert. Klar, es gibt viele Dinge, wo man sagt, okay, häng dein Herz nicht an Dinge, weil die bringen dir gar nichts so. Ja. Also ich glaube, diese Gewissheit oder dieses Bewusstsein, dass das Leben endet irgendwann, ist schon sehr wertvoll fürs Jetzt. Ja?
Ja.
Also quasi dieses, wenn ich weiß, wo es hingeht, weiß ich auch heute, wie ich vielleicht auch dankbarer oder wie ich einfach so lebe, ne? Wie ich auch priorisiere. Ne? Wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, radikal, wenn ich tot bin, ist Ende Gelände. Bei allen drei Ebenen, Seele, Geist, Körper, was auch immer. Vielleicht differenziere ich das nicht mal, weil ich sage, ich bin halt ich, fertig aus. Dann hätte ich ganz schön Stress. Und hätte ich natürlich auch eine andere Prioritätensetzung, was zum Beispiel Anschaffung von materiellen Gütern angeht, was Umgang mit Menschen vielleicht auch angeht, ne? Wo ich dann schon sage, okay, diese Perspektive Ewigkeit, das hat der Samuel Harfst, das ist ein christlicher Singer-Songwriter, der hat das mal in einem sehr, sehr bekannten Lied, Privileg zu sein, hat er das auch mal betitelt, so, lebe dein Leben Perspektive Ewigkeit. Das finde ich schon spannend.
Total. Also ich finde, der Tod ist ein guter Lebensberater. Insofern. Und wenn wir ihn aber permanent verdrängen, und das tun wir in unserer westlichen Kultur, dann bleibt nur noch so der Verstand übrig, der sich denkt, ich brauche jetzt den nächsten Ferrari oder ich brauche jetzt das Haus oder die nächste Urlaubsreise. Während Gott ja die Liebe ist, und das ist eine ganz andere Dimension. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass der Mensch hier ist, um in diese Dimension Geist zu kommen, nämlich die Dimension Liebe. Und auf dieser Ebene sich schon verwandeln zu lassen.
Was würde das für dich heißen, das hier schon einzuüben, das Prinzip Liebe? Was wäre das für dich konkret?
Also ganz konkret wäre das, mit tiefstem Herzen nach Gott zu suchen. Weil mir wurde irgendwann klar, wenn ich nach Gott suche, suche ich eigentlich die Liebe.
Mhm.
Weil, 1. Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Das steht wortwörtlich da, Gott ist Liebe, Punkt. Das heißt, wenn ich nach Gott suche, suche ich eigentlich Liebe. Und mir wurde irgendwann klar, dass ich Liebe, sowas wie Güte, Barmherzigkeit, Mitgefühl, das sind Worte, diese habe ich als Vokabular in meinem Kopf abgespeichert, aber kann ich sie wirklich mit Leben füllen, weil ich sie selbst erlebt habe? Und da habe ich gedacht, da habe ich ganz schöne Defizite. Und da ist meine Sehnsucht und mein Schrei, Schrei meines Herzens ist, Gott, ich brauche Liebe. Verwandel mich im Licht deiner Liebe. Das bedeutet, ich bete, ich öffne mein Herz, sage Gott, ich bin hier, ich suche dich, bitte komm und zeige mir, wer du bist. Und ich will nicht nur daran glauben, sondern ich will mich verwandeln lassen und berühren lassen von dem, was du bist. Und die Bibel sagt, du bist Liebe. Zeige es mir, was es ist.
Mhm. Würde dann, also meine Frage geht noch ein bisschen weiter, was ist dann Liebe? Ist dann Liebe so etwas wie vollkommene Identität? Ich bin, oder anders gesagt, ich bin vollkommen in mir, oder ich bin zu vollkommen zu, ich weiß, wer ich bin, so. Es ist ein Identitätsding. Ich weiß auch, wer die anderen sind. Ich weiß, wofür ich da bin. Also was auf dieser Identitätsebene, was wäre dann Liebe?
Liebe ist letzten Endes ja die Suche, die Frage nach Gott. Und die können wir ja nicht komplett greifen. Deswegen sind wir so abhängig davon, dass Gott uns berührt und zeigt, was Liebe ist. Und Liebe, das ist ja nicht etwas, was du kognitiv verstehen kannst und begreifen kannst. Auch der Mensch tut das schon wieder. Und wie machen wir das? Indem wir Dinge in unsere materielle Welt holen, indem wir Songs drüber schreiben, indem wir Bücher drüber schreiben, indem wir Filme drüber machen. Und wir können im Ansatz ja auch spüren und wissen, was Liebe ist. Also, ne, das man sich, also Nähe und Verbundenheit ist zum Beispiel ein wichtiges Ding. Aber das ist es ja nicht nur. Und deswegen ist die spannende Frage, was ist Liebe, ist letzten Endes in Konsequenz die Frage, wer ist Gott? Was ja, ist Gott?
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, das sind für mich die zwei Fragen. Also, wer bin ich?
Ja.
Und wer ist Gott?
Ja.
In welchem Verhältnis stehen diese?
Und wie stehen wir im Verhältnis zueinander? Ja, aber das ist das. Das ist das. Und ich habe so für mich gemerkt, ich glaube, ich weiß gar nicht so richtig, was Liebe ist. Und wenn du diesen Mangel in dir erkennst, dann wird das Evangelium für dich ja auch relevant. Weil das Evangelium, das ist ja im Grunde genommen nur für die relevant, die erkennen, dass sie Gnade, Gott und Liebe brauchen. Wenn ein Ego denkt, wenn ein Mensch denkt, ich brauche Gnade, Gott und Liebe nicht, dann bleibt das Evangelium ein Geheimnis.
Mhm.
Das bleibt ein Geheimnis. Da fehlt der Zugang. Aber wenn du selber erkennst, im Angesicht des Todes, deswegen ist der Tod ein toller Berater, dass da irgendetwas fehlt, du bist noch nicht komplett. Da ist ein Mangel da.
Das sollten wir auf jeden Fall als Titel nennen, warum der Tod ein guter Berater ist.
Ja. Dann stellst du dir ganz andere Lebensfragen.
Ja, machst du.
Gerichtet auf Gott, als wenn du dir darüber keine Gedanken machst.
Mhm.
Und das ist das Geheimnis Gottes, das so spannend ist, dass wir uns nur hinknien können, sagen, Herr Gott im Himmel, bitte offenbare du dich mir.
Ja.
Zeige mir, was in der Bibel steht. Ist das wirklich wahr, das Evangelium? Mhm. Was ist denn Liebe? Oder auch das Gefühl, bedingungslos geliebt zu werden. Hast du das schon mal gefühlt in deinem Leben? Oder ist das eine Vokabel, die du abgespeichert hast und jeden Sonntag irgendwie mal von der Kanzel hörst? Ja, Gott liebt mich bedingungslos. Ja, aber was bedeutet das in der Konsequenz? Was bedeutet das in der Radikalität des Lebens?
Das ist so geil, Lukas. Ich glaube, du wärst auch ein guter Prediger. Also gerade heute,
ja. Denke ich,
jawohl. Jawohl.
Ach, ja, verstehst du?
Ja, aber
es geht um die Erlebbarkeit des Ganzen.
Genau, das verstehe ich. Das hatten wir auch, ne? Schon gesagt, dass wir weg müssen von dieser rein kognitiven Ebene, sondern dieses Erleben. Und das ist ja auch ein Stück weit, darüber haben wir auch schon gesprochen, dieses Ego aufzugeben, ne? Sozusagen, wie du es vorhin gesagt hast, ich bin nicht nur aus mir allein. Ich glaube, jeder Mensch hat diese Bewegung, hat dieses Element, hat etwas in sich, dass er weiß, ja, nee, ich bin nicht nur ich. Ich bin nicht nur aus mir allein, sondern da gibt es mehr. Es gibt etwas, ich bin auf der Suche. Da ist was in mir drin, sozusagen. Ich hab einen Empfänger, irgendwas spüre ich da. So, ich bin nur jetzt auf der Suche nach dem Sender. Ich glaube, das hat jeder.
Ja.
Und es ist total unterschiedlich, wie Leute das dann halt füllen. Die nennen das dann Schicksal, die nennen das dann was auch immer. Ne? Mhm. Und ich glaube daran, dass es halt nur eine Antwort, dass es nur einen Sender quasi gibt. Und letztendlich ist es dann für mich quasi so dann auch Wahrheit. Ne? Das ist zumindest mein Standpunkt. Mhm. Ich glaube aber, dass jeder Mensch da auf der Suche ist, unterwegs ist.
Du hast gerade, das finde ich richtig cool, weil du gerade gesagt hast, von wegen Ego und so weiter, ne, dass zu gucken, was wichtig ist. Woran mich das erinnert hat, ist, es gibt den wunderbaren Satz, das geht in die christliche Mystik rein. Stirb, bevor du stirbst, damit du nicht mehr sterben musst. Und das klingt jetzt sehr philosophisch, aber was damit gemeint ist, du kannst in diesem Leben schon einen Tod sterben, bevor du stirbst. Nämlich, was sterben darf, ist dein falsches Selbst. Was sterben darf, ist deine falsche Vorstellung vom Leben. Was sterben darf, ist dein Ego, das im Grunde genommen ein trügerisches Bild ist von dem, wer du glaubst zu sein. Und dieses trügerische Bild sagt dir, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich brauche das Haus, ich brauche das Auto, ich muss die Karriere machen.
Oder letztendlich von meiner Perspektive aus eine Kurzschlussantwort. Zu sagen, okay, ich blende mal eine komplette Ebene aus, wir nehmen diese transzendente Ebene nicht, obwohl ich eigentlich ein Gefühl habe, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ne, dass das jeder hat, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, zu sagen, nö, gibt's nicht, es gibt nur diese materielle Ebene und dann bin ich echt, da habe ich einen Identitätskurzschluss. Ne?
Ja.
Dann bin ich halt nur mein Auto oder ne, mein Status, mein Haus, was auch
mein
immer.
Mein Geld, mein Kontostanto.
Konto.
Ja, meine Familie, meine Kinder, ne, meine Gesundheit. Aber die Realität ist ja, wenn das alles wegfällt, und das fällt ja eines Tages weg, was bleibt denn dann übrig? Und das lebt aber jetzt auch schon in dir. Und da glaube ich, da lohnt es sich, hier mal hineinzufühlen, weil das gibt dir Aufschluss darüber, wer du schon in Wahrheit bist. Das lebt in dir und deswegen, das ist ja die spirituelle Suche. Spiritualität bedeutet nach innen schauen, Einsichten haben, Einsichten. Ich schaue in mich hinein und da ist Gott zu finden. Also es gibt so einen wunderbaren Vers, Prediger 3, Vers 11. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Das ist mein Lieblingsvers, weil das bedeutet, dass der Fingerabdruck Gottes bereits in der Seele veranlagt ist, nämlich im Herz des Menschen. Da ist die Ewigkeit schon drin. Und wenn du nach innen schaust, wirst du eine Entdeckung machen können.
Ja.
Eine Begegnung mit dem Ewigen.
Amen. Lass uns das mal zusammenfassen. So, ich finde sehr, sehr schön, warum der Tod ein guter Berater ist, ne, und warum es sinnvoll ist, sich damit eben zu beschäftigen. Weil wir genau da auf so existenzielle Seinsfragen oder existenzielle Identitätsfragen, auf die Frage, was ist eigentlich Liebe, ne, wer bin ich, wer ist Gott, überhaupt erstmal kommen. Und sich darüber Gedanken zu machen,
Ich finde, das ist der beste Lebensweg, den der Mensch gehen kann.
Ja, ja.
Ich finde auch, dass es unsere Aufgabe ist, das zu tun.
Ja.
Dafür sind wir auch da, um das uns zu stellen, diese Fragen.
Mhm.
Ach, und ich liebe das so. Samuel, es hat einen Grund, warum ich existenzielle Lebensfragen aufsauge, um mich damit zu beschäftigen. Weil im Gespräch jetzt mit dir zum Beispiel merke ich, wie ich aufblühe.
Ja, habe ich gemerkt.
Ich merke das.
Weil du besonders.
Aber wenn ich alleine hier sitze in meinem Studio und darüber nachdenke, oh, dann kickt die Melancholie aber richtig rein. Aber wenn ich plötzlich gefragt werde, wie ich darüber denke, dann blühe ich auf, weil ich habe das Gefühl, ich kann endlich reden und der Fluss kommt da aus mir heraus, was ich glaube und was da kommt. Und also wegen mir könnte ich da jeden Tag drüber reden.
Ich merke das. Ist so gut. Ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, mit dir darüber zu reden. Freunde, wenn ihr das jetzt gehört habt, bin ich oder sind wir echt gespannt auf eure Gedanken, ob es was mit euch gemacht hat, ich hoffe doch, und was es mit euch gemacht hat. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Einsichten oder noch eine ganz andere Perspektive auch zum Thema Tod und Leben, wie der Übergang da ist. Und wir haben ja wirklich jetzt verschiedenste Sachen auch beleuchtet, fand ich sehr, sehr spannend. Wir freuen uns von Herzen, mit euch da im Austausch zu sein. Schreibt es uns sehr, sehr gerne und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als ich freue mich auf nächste Woche mit dir, Lukas, wieder zu sprechen.
Ich auch.
Und wünsche euch und dir jetzt erstmal noch eine gute Woche. Ciao.
Danke, bis dann. Ciao.
Leb in zwei Welten, keiner wirklich kann.
Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonniere ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.